Eines haben wir Menschen alles gemeinsam. Wir werden von nach und nach ein bisschen älter. Und eine, die sich sehr genau mit dem Thema Älterwerden beschäftigt hat, in Form eines Bestsellers inzwischen auch, der Altern heißt, ist Elke Heidenreich. Und wir sagen erstmal Hallo.
Hallo, und wir werden ja gar nicht alle älter. Es gibt auch welche, die jung sterben. Nur die, die älter werden, die alle wollen älter werden, aber nicht alle wollen alt sein. Und das ist so mein Thema.
Und da gibt's ja noch die Frühvergreisten, die schon also mit 25 alt sind, die sind dann schon, die sterben schon innerlich aus, oder?
Die interessieren uns überhaupt nicht.
Sie haben jetzt, und das haben Sie auch beschrieben im Buch oder in anderen Interviews, als Sie das Buch vor 2 Jahren angefangen haben zu schreiben, haben Sie gedacht, Altern, warum soll ich das Buch schreiben? Sie wollten lieber über Wohnen schreiben in der gleichen Reihe. Und haben Sie aber dann dafür entschieden. Und ich glaube, Sie haben dann ganz viel entdeckt, dass Sie doch viel zu sagen haben. Ich will aber noch mal einen Schritt zurückgehen. Wann haben Sie in Ihrem Leben das erste Mal, weil irgendwann beschäftigt sich ja jeder Mensch, das erste Mal mit dem Thema Alter beschäftigt wirklich, dass man so merkt, stimmt, es gibt ältere Menschen, es gibt Tod. Kann man das überhaupt festmachen?
1956 mit 13, da starb mein Opa und ich saß an seinem Bett und sah, wie die Luft und das Leben aus ihm wichen und dachte, scheiße, du wirst ja auch mal alt, du wirst auch mal sterben. Da habe ich zum ersten Mal drüber nachgedacht, dass jeder Mensch irgendwann so liegt und keine Luft mehr kriegt und stirbt. Und es ist aber nicht so, dass mich nur mein ganzes Leben mein Alter beschäftigt hat. Ich glaube, das kennt jeder. Mit 17 ist man froh, wenn man endlich 20 ist. Mit 30 findet man sich alt. Mit 50 fangen die Wechseljahre an, große Scheiße. Mit 60 denkt man wieder, jetzt habe ich es bis hier geschafft, alles gut. Und das Buch zu schreiben, habe ich ja begonnen mit 80, weil der Verlag, wie Sie schon sagten, eine Reihe gemacht hat, Leben lesen. Und wir lesen das Leben in verschiedenen Begriffen. Und diese Begriffe waren eben streiten, wohnen, reisen, lieben, schlafen und eben auch altern. Und ich hatte zu altern gar keine Lust und habe dann gedacht, wer, wenn nicht ich? Ich bin 80 und ich kann schreiben, also sollte ich es mal tun. Und dann habe ich es gemacht.
Sie haben gesagt, dass Sie mürrisch daran gegangen sind, dass Sie eigentlich gar nicht so richtig Lust hatten und dann sich irgendwie selbst überlistet haben. Wie haben Sie das gemacht?
Ich habe abends im Bett nachgedacht und gedacht, altern langweilig, wie war denn mein Leben? Habe zum Beispiel über mein Leben nachgedacht und habe dann festgestellt, habe mir aufgesagt, was alles schiefgegangen ist in meinem Leben. Falsche Entscheidungen, Niederlagen, Pleiten, die ja jeder hat, Krankheiten und was alles gut war. Freunde, Chancen, Möglichkeiten, Erfolge. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich interessant, denn jedes Leben wird das haben, diese Niederlagen und diese schrecklich dunklen Zeiten und dann die, wo es wieder besser wird, wo man auch wieder rauskommt aus dem Loch. Und dann dachte ich, das ist ein Ansatz, der ist wert, darüber nachzudenken, dass wir aufhören zu jammern, weil ein gutes Leben besteht aus beidem, aus Niederlagen und aus Erfolgen.
Ich habe das Gefühl, weil Sie sagen, aus Niederlagen, aus Erfolgen, das klingt jetzt so schön mit dem Rückblick, aber ich kann mir vorstellen, dass das ja auch ein Lernprozess für Sie war, dass die Niederlagen damals, als sie passiert sind, trotzdem schwierig waren in dem Moment.
Genauso ist es. Und darum ist 80 so schön, wenn man rückblicken kann. Dann kann man das alles sehen und plötzlich beschreiben. Während man mittendrin steckt, kann man das nicht. Aber darum war das richtig, dass der Verlag mich gefragt hat. Denn wie soll jemand, der 50 ist, darüber schreiben? Mit 50 ist man noch ganz anders beschäftigt mit dem Leben. Und mit 80 weiß man schon, dass Zukunft nur noch eine vage Option ist und dass man nachdenken muss über das, was war und nicht mehr das, was kommt. Und das hat mir dann große Freude gemacht und hat mich auch sehr beruhigt, weil ich gesehen habe, mein Leben war völlig erfüllt. Ich bin sehr dankbar für mein Leben. Und auf einmal konnte ich das alles gut beschreiben.
Wann kam Ihnen die Idee mit dem Einstieg? Ich fand, das ist ja die konzentrierte Ambivalenz schlechthin. Man kann das so erzählen, die Geschichte, was alles toll war. Und die Bitterkeiten, Schmerz bedingt ja wahrscheinlich das eine, das andere. Wann kam Ihnen die Idee, das beides so zu erzählen? Also wie scheiße Ihr Leben war und wie toll es war. Und beides stimmt, oder?
Beides stimmt. Und die Idee kam eben an dem Tag, als ich dem Verlag gesagt habe, nein, ich mache das nicht. Ich möchte über Wohnen schreiben, weil ich so oft umgezogen bin. Dann haben die gesagt, Wohnen macht schon Doris Dörri, ist inzwischen auch erschienen und ist sehr gut. Du machst Altern. Dann habe ich gesagt, nein, Altern habe ich keine Lust. Und dann lag ich abends im Bett und hatte diese Idee, dass das Leben beides ist, gut und schlecht. Und habe am nächsten Morgen angerufen und gesagt, ich mach's doch. Ich habe eine Idee für einen Anfang. Und dann habe ich es gemacht.
Sie haben gesagt, der Tod sei etwas Gnädiges. Dachte ich, uiuiuiui. Und Sie haben keine Angst vorm Tod. Also, aber ich merke, ich beschäftige mich jetzt, werde das nächste Jahr 60 und denke doch über den Tod nach, habe auch ein bisschen Angst und so. Wie kommen Sie zu dieser wohltuenden Erkenntnis? Und wieso haben Sie keine Angst?
Ich habe vor gar nichts Angst, außer vor Krokodilen, glaube ich. Der Tod ist nicht gnädig. Es gibt sehr ungnädige Tode. Wir sind im Tod so wenig gleich wie im Leben. Wir sind nur gleich darin, dass wir alle sterben müssen. Wie kann unter Umständen grausam und grässlich sein? Wir sehen es gerade in Gaza, wir sehen es in Kiew, wir sehen es in der Ukraine, überall, wo Krieg ist. Wir in einem demokratischen Land ohne Krieg müssen keine Angst vor dem Tod haben. Man wird uns mit den Schmerzen helfen und es ist ein Schritt, ein Übergang vom Atmen zum Nichtatmen. Ich habe überhaupt keine Angst davor. Ich denke immer an das schöne Rilke-Gedicht. Der sitzt ja immer mit am Tisch, der Tod, auch wenn wir jung sind. Der Tod ist groß, wir sind die seinen lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen mitten in uns. Das steht ja sehr oft in den Todesanzeigen. Und ich fürchte ihn nicht. Ich denke, er ist ein großer Gott der Seele, der uns irgendwann die Hand reicht.
Da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Ich glaube Ihnen, dass Sie sie nicht fürchten, aber so ganz will ich Sie nicht davon kommen lassen, weil, also meine Angst, also ich habe auch Angst vorm Tod und vor allen Dingen habe ich Angst, zum Beispiel Pflegefall zu werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie nicht zumindest früher auch mal solche Ängste hatten, also Pflegefall oder dement oder so. Das sind ja so typische Ängste, einsam zu werden. Das gab es doch bestimmt trotzdem mal.
Nie im Leben, keine einzige Sekunde. Also ob man einsam wird oder nicht, das hat man selbst in der Hand, ob man sich einen Freundeskreis aufbaut, ob man soziale Kontakte hat, das hatte ich immer. Wenn man alt und krank ist, gibt es Möglichkeiten in diesem Land, dass einem geholfen wird. Entweder von Pflegern oder von Familienangehörigen oder sonst wo. Das heißt, Schmerzen kann man lindern. Und der Tod selbst ist ja nichts Schreckliches, der ist einfach das normale Ende. Wir fangen an zu leben, wir hören auf zu leben. Was wäre denn das entsetzlich, wenn das 300 Jahre dauern würde? Ich hatte diese Angst nie. Ich finde das im Gegenteil einen sehr sinnvollen und schönen Kreislauf, der beginnt und der endet, und ich bin darauf voll vorbereitet. Mich fürchtet das überhaupt nicht.
Sie sagen das so einfach faszinierend. Sie haben ja mir beigebracht, zumindest so habe ich das durch Sie verstanden, dass es ein Unterschied ist, allein zu sein oder einsam zu sein. Sie sagen, Sie wollen alleine sein, man kann alleine sein, sollte es manchmal sogar, aber nicht einsam. Und man muss ein guter Freund sein, haben Sie gesagt, und man muss auch Freunde haben. Und das kann man nicht erst mit 80 beginnen, sondern man muss sich einen Freundeskreis aufbauen, dann kann man auch gut allein sein, aber nicht einsam. Das ist eine tolle Erkenntnis, danke.
Das ist doch sogar was ganz Einfaches. Mein Beruf ist ja Lesen und Schreiben, und das sind einsame Tätigkeiten. Da muss man allein sein, sonst kriegt man kein Gefühl für die Bücher und für den Rhythmus dessen, was man schreibt. Aber Einsamkeit heißt ja, es ist kein Mensch da, der fragt, wie geht es dir? Oder der sagt, was machen wir am Sonntag? Oder was machen wir Weihnachten? Oder wie feiern wir Silvester? Ich hatte immer einen Freundeskreis, aber ich muss immer auch sehen, dass der dann weg ist, wenn ich arbeite. Man braucht sehr dringend das Alleinsein, um auf sich selber zurückzufallen und um sich über sich selber nachzudenken. Aber Einsamkeit ist ja, wenn man verloren in seiner Wohnung sitzt oder 14 Tage tot liegt und keiner merkt's. Das kann mir nicht passieren.
Hat, glaube ich, auch was damit zu tun, das haben Sie im Buch auch beschrieben, dass man die Zeit bewusster erlebt. Ich formuliere es jetzt mit meinen eigenen Worten. Also, dass man wirklich Dinge genießt, dass man Filme zu Ende schaut. Also, das sind ja auch alles so Erkenntnisprozesse, dass man ein Glas Rotwein oder ein Glas Brause in Ruhe austrinkt und dass man also nicht immer so tausend Dinge gleichzeitig im Kopf hat.
Ja, dass man sich Zeit nimmt für gewisse Dinge, dass man nicht dauernd auf dem Handy rumdaddelt, sondern auch mal einen Film fertig guckt oder eine Musik fertig hört. Dass man sich Zeit für sich selber nimmt, das ist wichtig, dass man zur Ruhe kommt. Es ist alles so schnell geworden. Ich habe schon gedacht, ist alles so schnell geworden oder bin ich so langsam geworden? Nein, ich bin nicht langsam geworden. Ich bin immer noch schnell. Aber ich habe gelernt, mich hinzusetzen und ganz in Ruhe ein Konzert mehr anzuhören oder ein Buch fertig zu lesen, muss ich ja, ist ja auch mein Beruf, ohne zwischendurch was anderes zu machen. Und das sollte man tun, dann kommt man innerlich auch mehr zur Ruhe. Das kann ich nur jedem raten.
Wie schnell Sie sind, ist ja faszinierend. Ich habe mir letztens noch mal ein Sketch von Strattmann angeguckt, ne, ihrer Figur, und dachte, wie schnell ist die? Und da habe ich ein Interview von vor einem Jahr, da ist sie ja immer noch schnell. Das ist ja unglaublich. Gibt es dennoch so Momente, wo Sie sagen, jetzt merke ich, dass es nicht mehr so im Kopf funktioniert, ich brauche doch ein bisschen länger, kann mich nicht mehr so lange konzentrieren? Oder die sind ja dermaßen schnell. Es muss doch mal langsamer werden, nicht?
Nein, es wird nicht langsamer. Ich war immer schnell, ich war als Kind schon schnell, ich habe schnell geschrieben, schnell gedacht, schnell gelebt, ich gehe schnell, ich mache nichts langsam, ich kann gar nicht langsam. Langsam ist nicht mein Ding, auch im Alter nicht.
Das hat Ihnen ja wahrscheinlich manchmal im Weg gestanden. Sie haben gesagt, wenn Sie Selbstzweifel haben, dann das vielleicht, dass Sie manchmal so emotional zu schnell irgendwas sagen oder machen, oder ist es vielleicht sogar Ihr Markenkern, Ihr...
Ich kann nicht anders. Ich habe da auch keine Selbstzweifel, sondern ich sehe, dass es manchmal Menschen irritiert. Also mein Tempo irritiert Leute, die mit mir leben oder die mit mir sind. Das kann ich aber nicht ändern. Ich kann deshalb nicht runterschalten, drei Gänge. Ich fahre zu schnell Auto, bin zu schnell Motorrad gefahren. Ich habe alles zu schnell gemacht in meinem Leben. Aber das ist nun mal so, ich kann es nicht ändern. Meine Mutter war auch so, das ist wohl ein Erbe.
Ich kann mir vorstellen, weil Sie jetzt so viel sich mit dem Thema jetzt auch durch das Buch nochmal beschäftigt haben, erstens sich auch vergnügen, diese Lesereise zu machen, weil Sie ja mit anderen Menschen in Kontakt kommen und dann sich viel Feedback bekommen. Und ich vermute auch mal, dass Sie viel beobachten, vielleicht noch mehr als früher. Ich will darauf hinaus, sehen Sie manchmal andere Menschen so durch die Brille, wer altert in Würde, wer altert weniger in Würde. Achten Sie auf sowas?
Auf sowas achte ich schon, aber das spielt jetzt für mich keine Rolle mehr. Sie sagen auf den Lesereisen. Der Moment auf der Bühne und die Begegnung mit dem Publikum hinterher beim Signieren, das ist immer sehr schön. Und da passiert es in der Tat, und das klingt jetzt sehr gemein, wenn ich das sage, dass da manchmal ein etwas älteres Mütterchen steht und sagt, wir sind derselbe Jahrgang. Und dann denke ich, nein, sind wir nicht. Weil du hast aufgegeben, du hast beschlossen, 80 zu sein, ich nicht. Ich lebe einfach weiter wie bisher. Und ich lasse mir das nicht anziehen, dass ich jetzt eine nette alte Dame bin. Ich will keine nette alte Dame sein. Das ist das eine. Das andere ist, dass auf den Lesereisen diese Arbeit mit den Menschen und das Signieren mir große Freude macht. Aber es wird immer fataler mit den Reisen, weil die Züge Verspätung haben, weil man auf Bahnsteigen rumhängt, weil man mit einem schweren Bücherkoffer hört, eine Minute in der Zug einfährt, heute nicht von Gleis 5, sondern von Gleis 8. Da muss man wieder rauf und runter rennen. Und diese ganzen Sachen, die zermürben mich. Dass nichts mehr funktioniert, zermürbt mich. Und auch die Situation in den Hotels zermürbt mich. Heute bin ich in einem Hotel, da steht doch tatsächlich am Fenster, wenn Sie das Fenster öffnen möchten, holen Sie sich bei der Rezeption einen Schlüssel. Ich meine, geht's noch?
Nochmal zu dem Thema Gleichaltrige. Ne? Sie haben gesagt, die Alten sind sich weniger gleich als die Jungen. Erklären Sie mir das bitte nochmal.
Jugend ist Torheit, ist jung, man lernt das Leben kennen, man ist wie die jungen Hunde, man tollt herum und weiß noch nicht, wo es lang geht. Wenn wir alt sind, sind wir ja Individualisten, die 80 Jahre lang gelebt haben und jeder hat ein anderes Leben. Das heißt, wir sind keine homogene Gruppe, wir sind nicht über einen Kamm zu scheren. 16-, 17-Jährige, man kann nie eine Gruppe über einen Kamm scheren, aber so ungefähr kann man sagen, Jugend ist das und das, ist unbedacht, ist wild, ist weiß nicht, wo es lang geht. Wir Alten wissen, wo es lang geht und wir haben ein Leben hinter uns und das hat uns geprägt. Und darum ist das keine Gruppe, von der man generell sagen kann, die Alten sind so und so. Es gibt multimorbide Alte, die jede Krankheit und jedes Zipperlein haben. Es gibt Alte, die einen Marathon noch mitlaufen und es gibt demente Alte. Also es ist, wir sind sehr verschieden, viel verschiedener als Jugend.
Das ist ganz interessant, was Sie sagen, weil wir auch bei der Konzeption der Sendungen, die wir hier gerade hören, überlegt haben, wie gehen wir mit Begrifflichkeiten wie Senioren und Rentner um? Also jetzt auch schon in der männlichen Form. Also es gibt auch Rentnerinnen natürlich, aber da fängt's ja. Todfeind ist Gender. Okay. Aber mir geht's ja auch um die Begrifflichkeiten jetzt eher selber. Und zwar, da fängt's ja schon an. Wenn ich den Begriff Rentner höre oder Senior, dann habe ich gleich so Kaffeekränzchenverbindungen. Das ist ja das, was Sie gerade so gesagt haben, dass da so die Vielfalt eigentlich nicht wieder gespiegelt wird.
Ja, aber das ist falsch, weil das sind ja nur Begriffe. Senior heißt ja Älterer. Man kann ja auch Junior sagen. Also Junior ist ein Jüngerer, ein Senior ist ein Älterer. Und Rente ist ein Eintritt in ein gewisses Alter, wo man Rente kriegt. Rente ist ja kein Mensch, sondern Rente ist eine Bezahlung jenseits des Berufslebens. Und das finde ich keine herabwürdigenden Begriffe. Aber Gendern kommt bei mir nicht gut an. Also wir sind Rentner, wir sind Alte und nicht Altinnen oder sonst was. Ich hasse dies. Ich habe ein Leben lang dafür gekämpft, als Autor ernst genommen zu werden. Und jetzt soll ich plötzlich wieder Autorin sein. Ich denke gar nicht dran.
Sie haben auch kein Problem, sich ein paar Feinde zu machen. Das ist ja schön, die Gnadenlosigkeit des Alters, kann ich mir vorstellen. Manche werden jetzt dann so mürrisch und andere und sanft und milde und altersweise oder was auch immer. Aber die Gnadenlosigkeit ist auch eine schöne Idee, dass man nichts mehr zu verlieren hat und sagt, ich kann sagen, was ich will, puh.
Ja, gnadenlos ist nicht schön. Gnade sollte man schon haben. Gnade und Würde, das sind schon Begriffe, die man haben sollte. Ich glaube nicht, dass ein Mensch sich im Alter noch wahnsinnig verändert. Man bleibt kämpferisch, wie man sein Leben lang war. Ich war immer kämpferisch. Da werde ich nicht im Alter nett und niedlich und sitze in der Ecke und stricke und streichel die Katze. Und das ist einfach so, dass man sein Wesen mit durch sein Leben nimmt. Ist doch klar. Und im Alter potenziert sich das manchmal. Also, dass jemand im Alter, wer weiß, wie milde wird, braucht es dann vielleicht schon ein paar Schicksalsschläge.
Ich habe noch eine Nachfrage dazu. Ist es zu spät, raus aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit zu kommen? Es gibt Frauen, die verlieren ihre Partner und dann blühen die nochmal auf, weil sie gemerkt haben, ups, ich war in so einer Schleife drin der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Würden Sie auch sagen, dass es nie zu spät ist, da rauszukommen?
Das sind jetzt zwei Begriffe. Die selbstverschuldete Unmündigkeit ist der kategorische Imperativ von Kant, der sagt, der Mensch soll aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit herauskommen. Selbstverschuldet, weil er sich nicht seines Verstandes bedient. Das trifft ja für eine Frau, die in einer Ehe ist, nicht zu. Die ist ja nicht selbstverschuldet unmündig, sondern die ist in einer Ehe und wie diese Ehe funktioniert, das hat mit beiden zu tun. Und wenn sie dann allein ist, kann sie entweder verzweifeln darüber, dass sie allein ist, oder sie kann auch mal ein neues Leben anfangen. Das ist eine Temperamentssache. Aber die beiden Dinge haben haben, finde ich, nichts miteinander zu tun. Das eine, wir brauchen einen neuen Kant, eine neue Aufklärung in dieser Zeit der Dummheit. Gucken Sie doch mal an, wer uns regiert, was ja überall los ist auf der Welt. Ich meine jetzt nicht nur in Deutschland mit der AfD, sondern ich meine überhaupt, ich meine Donald Trump, ich meine den wieder erstarkenden Nationalismus und Faschismus, auch europaweit, der mich sehr erschreckt. Das meint Kant mit der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Da müssen wir raus. Im Privatleben muss jeder sehen, wie weit er sich von etwas lösen kann. Wenn man einen dominanten Mann hat, der stirbt, kann es sein, dass danach nochmal ein neues Leben kommt. Ja, klar.
Ich möchte mal auf so ein paar Begrifflichkeiten im Buch, ein paar Sachen haben wir schon zitiert, Glück kommt ja immer wieder vor und ich fand eine Formulierung ganz schön, man sollte vielleicht nicht herangehen, schreiben Sie da, die Maximierung von Glück, darum geht es nicht, sondern die Minimierung von Unglück. Vielleicht können Sie das mal erläutern.
Naja, also wenn man immer nach Glück strebt, Nietzsche hat gesagt, Glück ist in der Schöpfung nicht vorgesehen. Und wir kennen ja alle Goethes Faust, der sagt, werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Das heißt, er sucht den Moment des Glücks. Das Leben besteht aber aus beidem. Es gibt nicht das Glück schlechthin, was dann auch bleibt. Und manchmal weiß man es erst im Nachhinein, meistens bei Glück. Es gibt einen Roman von Marguerite de Moore, eine Geschichte, die beginnt mit dem Satz, ich war eine glückliche Frau. Da guckt jemand zurück auf sein Leben und weiß, damals war ich glücklich, ich habe es nicht gemerkt. Das ist ja oft so, dass man es gar nicht merkt, erst im Rückblick. Also nach Glück zu streben ist sinnlos. Man soll seinem Leben einen Sinn geben, finde ich. Man soll ein sinnvolles Leben führen. Dann sieht man schon, ob es glücklich wird oder nicht. Man hat nicht alles in der Hand.
Und darauf wollte ich nochmal hinaus, weil Sie haben ein bisschen provoziert auch so, weil Sie gesagt haben, und auch im Buch steht das so, und Ihnen ist das, glaube ich, auch klar, Sie sind gesund, Sie haben Geld, aber es ist ja trotzdem, Sie sehen eigentlich immer noch so aus, wie ich Sie vor 30 Jahren bei Pist kennengelernt habe. Das ist jetzt ein bisschen schleimerisch, aber es ist ernst gemeint. Und es ist aber trotzdem, gibt es den Faktor Glück auch im Leben, das fängt ja bei der Berufswahl an, wer einen körperlich anstrengenden Job macht, sieht vielleicht im Alltag anders aus, ist vielleicht auch verbitterter mitunter als jemand. Sie hatten da auch Glück, dass Beruf und Berufung zum Beispiel immer meistens Hand in Hand gegangen sind.
Ja, ich hatte Glück, das stimmt, ich bin ja auch dankbar für mein Leben, gesund bin ich überhaupt nicht, ich war noch nie gesund, in meinem ganzen Leben nicht. Aber ich bin ein Typ, der nicht jammert. Ich komme klar mit meinen Sachen und trage die auch nicht nach außen. Ich hatte Glück und Erfolg, habe also genug Geld. Das heißt, ich bin nicht steinreich, aber ich bin völlig sorglos. Ich muss mir um nichts Sorgen machen. Das ist schon ein großes Geschenk. Und das muss man, wenn man langsam ins Alter eintritt mit 50, diese drei Dinge habe ich auch im Buch geschrieben, spätestens anfangen zu bedenken. Nicht einsam sein, für seine Gesundheit sorgen und für seine finanzielle Sicherheit im Alter sorgen. Das sind schon wichtige Faktoren, das ist klar. Und das hat nicht jeder. Und früher waren die, ich komme ja aus einer Arbeiterfamilie und ich habe gesehen, wie meine Onkels und auch mein Vater, wie die verarbeitet waren. Die waren mit 50 alt, das sind wir heute nicht mehr. Wir haben viel mehr Chancen, viel mehr Möglichkeiten. Und die sollen wir auch nutzen, denke ich. Und deswegen finde ich heute Alte, die jammern, finde ich nicht so angebracht zu jammern. Wir leben seit 70 Jahren, 80 Jahren in einem Land ohne Krieg, in einem demokratischen Land. Guckt euch die Welt an, wie die aussieht. Wir können nur dankbar sein, dass wir das hatten. So ein langes Leben ohne Krieg. Wo gibt es das denn heute noch? Also ich bin wirklich dankbar für mein Leben. Und die Chancen, die ich hatte, ja, die waren groß. Aber ich habe auch, ehrlich gesagt, immer sehr viel gearbeitet dafür.
Ich nehme jetzt noch einen Begriff. Was bedeutet Ihnen Demut? Weil ich höre auch raus, dass wir, das ist ja, was Sie gerade beschrieben hat mit Demütigkeit zu tun, Bescheidenheit, dass man viele Dinge nicht schätzt.
Ja, Demut, ja, Dankbarkeit ist mein Begriff. Also Demut klingt schon wieder so auf den Knien. Ich habe es ja nicht sehr mit der Religion. Das ist so, ja. Dankbar, ich bin dankbar für mein Leben. Aber ich finde, man hat auch vieles selbst in der Hand. Man muss auch daran ein bisschen mitwirken, dass es besser wird. Aber das weiß ich auch, nicht jeder hat die gleichen Chancen. Das weiß ich natürlich auch.
Mit dem Gott, das war mal anders bei Ihnen. Sie haben jetzt gesagt, ich glaube nicht mehr an Gott. Es ist vorbei.
So würde ich das jetzt auch nicht sagen. Also ja, also ich diene mich den Kirchen nicht an, sagen wir mal so.
Also Sie sind spirituell, aber nicht jetzt, Sie glauben nicht an den Typen da oben, der mit dem weißen Bart, der alles regelt und lenkt. Der ist passé.
Es gibt einen Kabarettisten, den ich mal im Netz gesehen habe, einen Amerikaner, der sagt, im Himmel sitzt ein alter Mann, der sieht alles, was du tust, von allen Menschen, jede Sekunde. Und er ist sehr böse und bestraft dich, wenn du nicht das Richtige tust. Ja, glauben wir sowas wirklich? Nein. Wir brauchen moralische Instanzen und ich finde, die 10 Gebote sind so eine moralische Instanz, die uns zeigen, wie wir uns als Menschen richtig zu verhalten haben. Aber ich glaube weder an ein Leben nach dem Tod noch an jemanden, der mich bestraft, wenn ich irgendwelche Regeln nicht einhalte. Das macht schon die irdische Gerichtsbarkeit. Also ich bin in einem Pfarrhaus aufgewachsen, ich habe Religionswissenschaft studiert und habe mich danach davon verabschiedet innerlich, ja.
Ich habe mit einem Interview einen sehr rührenden Moment, da haben Sie über Ihre Freundin, Mentorin Elisabeth gesprochen, die mit 105 Jahren gestorben ist, und dass sie, also das ist, wie würdevoll sie darüber geredet haben, mit welcher Klarheit, hat mich sehr beeindruckt. Wie schaffen sie das auch in der Öffentlichkeit, das für uns nachvollziehbar zu machen, nachfühlbar zu machen? Das ist doch eine sehr persönliche Sache.
Sie hätten diese Elisabeth mal sehen sollen, wie würdevoll die war. Die hat mich das gelehrt. Ich war ein Teenager, ein Unglücklicher, der zu Pflegeeltern kam. Diese Pflegeeltern waren gut mit mir, aber sie waren nicht liebevoll, nicht herzlich. Und diese Elisabeth war die Mutter von einer Schulkameradin. Und da bin ich oft mittags gewesen, weil bei uns waren keine Kinder und da waren drei. Und es wurde Musik gemacht und sie hat mich mit offenen Armen aufgenommen. Sie war damals eine junge Frau unter 40. Ich war ein 15-jähriger Teenager. Und sie war der einzige Mensch, der mich in diesen Jahren der Pubertät in den Arm genommen hat und lieb hatte. Und das ist ein Leben lang so geblieben. Und als sie starb, ich war an ihrem Bett, sie ist mit 105 gestorben, habe ich ihr dieses Buch gewidmet. Und ihr gedankt, dass sie mir in den schwierigsten Jahren so viel Wärme gegeben hat. Und sie hat es noch gelesen. Es gibt Bilder, da liegt sie auf ihrem Sterbebett, liest es noch, hält meine Hand und sagt, wie schön, Elke. Und dann hat sich der Kreis geschlossen. Ja.
Ja.
Und das ist auch wieder Dankbarkeit. Ich bin dankbar, so einen Menschen getroffen zu haben, der in der wichtigsten Zeit, die ich hatte, plötzlich da war.
Atmen und dankbar sein, haben Sie gesagt. Atmen und dankbar sein.
Nee, das ist eigentlich nicht.
Ab und zu ein Glas Wein.
Mir hat die Situation auch gezeigt, wir reden jetzt hier so klug daher und das ist ja auch wichtig und ich nehme das auch, also habe das Buch mit Interesse verfolgt, aber trotzdem ist es ja so und deswegen war das jetzt ein gutes Beispiel und wir kennen alle Menschen, die uns lieb waren, die ein erfülltes Leben haben, gestorben sind und wir wissen, dass es jetzt okay ist zu gehen und trotzdem wissen wir aber gleichzeitig, wir müssen trauern. Also das ist ja irgendwie auch so ein Widerspruch, das hat ja die Situation gezeigt. Also es gehört ja trotzdem dazu. Ne? Also ich sag's mal ein bisschen salopp, Abschiede sind trotzdem ein bisschen doof.
Ja, aber das ist ein Unterschied, ob wir uns über unseren eigenen Abschied nachdenken und da Angst haben, wo Sie gesagt haben, Sie haben Angst davor. Ich habe davor keine Angst, weil ich weiß, dass es kommt. Ich will ja nicht 120 werden. Natürlich werde ich in den nächsten Jahren sterben. Das macht mir keine Angst. Aber der Abschied von Freunden, der tut weh. Das ist ja viel schlimmer. Der Tod von anderen ist ja viel schlimmer als der eigene. Den eigenen erlebt man ja kaum. Da ist man schon gar nicht mehr bei Bewusstsein wahrscheinlich. Aber den anderen, das sehe ich ja. Ich habe in den letzten Jahren sehr viele Freunde verloren und oft an Gräbern gestanden. Und das ist einfach entsetzlich. Also meine Generation, mit der ich groß geworden bin, meine Freunde, mit denen ich gearbeitet und gelebt habe, die sterben. Mein Mann ist gestorben, meine beste Freundin ist gestorben. Hans Neuenfels, mit dem ich so viel am Theater gemacht habe, ist gestorben. Jürgen Flimm, auch ein großer Regisseur, mit dem ich sehr befreundet war. Das ist bitter, das tut einfach weh. Und dann denkt man irgendwann, ich bin auch dran und dann ist auch gut.
Warum sind Sie so fröhlich, wenn Sie darüber reden? Sie strahlen so eine Freude aus, die nicht naiv ist, sondern die so...
Also weil diese Menschen wichtig waren in meinem Leben und weil ich mit denen glücklich war. Und die waren dann irgendwann 80 und krank und sind gegangen. Ich kann das akzeptieren, das ist doch normal. Aber das tut natürlich, die fehlen mir, ist doch klar. Wenn ich so rumgucke in meinem Bekanntenkreis, sind große Lücken, große Löcher. Und irgendwann fehle ich auch jemandem wahrscheinlich. Aber das ist normal, das gehört zum Leben. Ich kann über normale Dinge mir nicht den Kopf zerbrechen.
Das haben Sie auch im Buch so ganz schön geschrieben und auch in Interviews immer wieder erwähnt, dieses Gedicht von Robert Frost. Ich muss unbedingt mir mal ganz durchlesen, The Road Not Taken. Und da geht es ja quasi auch darum, naja, dass man immer einen anderen Weg hätte nehmen können im Leben. Und dass man, Sie schreiben aber, dass man nicht das bedauern sollte, weil viele dazu neigen, hätte ich doch damals das gemacht. Und Sie sagen so, nee, das war ja auch immer eine Entscheidung dafür. Ich möchte trotzdem mal nachfragen, gibt es nicht dennoch irgendein Bedauern bei irgendeiner Sache? Und das darf auch eine Romanze sein, das spielt ja auch immer wieder eine Rolle. Also gibt es das nicht trotzdem, wo Sie dann doch mal heimlich bedauern?
Gar nicht heimlich und wie, aber das werde ich Ihnen ja nicht verraten. Es gibt ganz viele Dinge in meinem Leben, die ich bedauere und bereue und wo ich mich falsch entschieden habe. Jede Entscheidung für etwas ist eine gegen etwas anderes und das ist oft falsch. Natürlich gibt es das. Was ich nur schreibe im Buch ist, ich breite ja nicht mein eigenes Leben da aus und meine eigenen Fehlentscheidungen. Ich sage nur, wenn man das gemacht hat, hat es keinen Sinn zu sagen, hätte ich doch. Was entschieden ist, ist entschieden. Damit muss man sich arrangieren, auch mit dem, was schiefgegangen ist. Und das kann ich, mich damit arrangieren, mit großem Bedauern manchmal.
Atmen und dankbar sein. Wir sind dankbar, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ihnen alles Gute und viel Freude jetzt bei der Lesung.
Danke, wir atmen weiter.
Ja.